Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus. Erneut zu unserer wunderbaren Diskussionsrunde bzw. Vortragsrunde Konservativ heute. Und wir freuen uns sehr, dass wir wieder einmal eine Persönlichkeit aus dem Ausland zu Gast haben. Und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich den Referenten des heutigen Abends begrüßen, Dr. Frank Judo. Schönen Dank, dass Sie den Weg aus Belgien zu uns gefunden haben. Wir werden heute ein kleines, vielleicht auch größeres Lob der Reaktion hören und zu diesem schwierigen Verhältnis vielleicht von konservativen und reaktionärem Denken etwas hören und auch lernen, warum wir von Zeit zu Zeit auch einmal zurückschauen müssen. Frank Judo, geboren 1971, arbeitet als Rechtsanwalt in Brüssel. Er hat Jura, Kirchenrecht, Philosophie und Geschichte an der Katholischen Universität Löwen in Belgien studiert. Er hat Rechtswissenschaft gelehrt und zwar auch in Löwen und an der Königlichen Militärakademie in Brüssel. Er ist Mitglied des Hohen Justizrats von Belgien und außerdem Co-Chefredakteur der Zeitschrift Recht, Religie en Samenleving, wenn ich das jetzt halbwegs richtig ausgesprochen habe, die sich vor allem mit dem Verhältnis von Recht und Religion beschäftigt. Herr Frank Judo ist uns hier als Institution bekannt, weil wir natürlich auch international kooperieren, unter anderem mit dem Center for European Renewal, dem CER, das zum Beispiel den European Conservative herausgibt und das auch die Warnberg-Veranstaltungen veranstaltet, zu denen wir vor 2 Jahren hier in Berlin auch beigetragen haben und damit nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit die Konservativen besser zusammenhängen, freuen wir uns natürlich, wieder einen Mann von internationaler Klasse bei uns zu haben und jetzt natürlich auch vor allem darauf, sein kleines Lob der Reaktion zu hören. Und damit möchte ich ihn hier vorne nochmals begrüßen. Lieber Herr Judo, schön, dass Sie bei uns sind. Das Mikrofon gehört Ihnen.
Danke vielmals. Sehr verehrten Damen und Herren, es ist schon viele Jahrhunderte her, dass der heilige Remigius zu Frankenkönig Ludwig sagte: Mitis de pole colla sicamber, adora quod incendisti, incenda quod adorasti. Sie sprechen ja alle Lateinisch und wenn nicht, komme ich am Ende darauf zurück. Aber nun steht es ein Elefant im Raum. Und wir wissen, wie er heißt. Der Historiker Ludwig von Hochau beschrieb das Problem wie folgt. Auch die Frage, was konserviert werden soll, wird jede der bezeichneten Gruppen innerhalb der konservativen Partei eine wesentlich verschiedene Antwort geben. Klingt bekannt. Hochau beschrieb die Lage im Jahr 1859 und beschränkte sich darauf, die inneren Widersprüche innerhalb der konservativen Bewegung seiner Zeit darzustellen. Macht man sich die Mühe und vollführt die gleiche Übung über einen längeren Zeitraum, wird sein Fazit nun umso erleuchtender. Konsistenz hat sich nicht als eine Haupteigenschaft des real existierenden Konservativismus erwiesen. Das Gegenargument ist so klassisch wie wenig überzeugend. Konsistenz, sagt man dann, sei keine konservative Tugend, weil Konservativismus nun einmal antidoktrinär und gar antiintellektuell sei. Na, für eine Strömung, die sich oft und gerne auf große Vorläufer wie Edmund Burke oder René de Chateaubriand oder Julius Stahl beruft, klingt dieses Argument, gelinde gesagt, merkwürdig. Und scheint, es gebe eine begriffliche Vermischung von Intellektualismus und reduktionistischem Rationalismus, bei welcher der Unterschied zwischen den prägenden Erkenntnistheorie des Konservativismus und seines Gegenpols unter die Räder gekommen ist. Aus konservativer Sicht ist alle Erkenntnis von Grund auf historisch. Sie ist also vorhanden und kann aus den Relikten der Vergangenheit gesammelt werden, ob diese Relikte nun textlich, materiell oder immateriell sind. Das konservative Modell des Erkenntnisgewinns zielt deshalb im Grundsatz auf Gelehrsamkeit, Erudition ab, wobei die Auswertung dieser Erkenntnis notwendigerweise eine Ableitung jenes Sammelns sein muss. Die Hierarchie des rationalistischen Erkenntnismodells ist genau umgekehrt. Das Wesen des Erkenntnisgewinns ist für den Rationalisten zu finden im kritischen Moment, im Beurteilen des Gesammelten. Wo man bei unserem Modell beim Erkenntnisgewinn von Internalisierung ausgeht, die Kenntnis ist draußen und kommt drinnen, wird Erkenntnis beim zweiten Modell im Grunde geschaffen, nicht gewonnen. Und dieser Unterschied ist wichtiger, wie wir meinen, und kommt zum Beispiel auch zurück in unterschiedene Ideen über was Recht ist. Die traditionelle konservative Vision des Rechts ist die Lex Nata, das Gewohnheitsrecht, das gefundene Recht. Die moderne Vision des Rechts ist die Lex Scripta, das gemachte, das geschriebene Recht. Anders formuliert, der sogenannte konservative Anti-Intellektualismus lässt sich im Wesentlichen auf die historische Identifikation des konservativen Denkens mit einer Vision von Erkenntnis reduzieren, die heute nicht vorherrschend ist oder sogar als Verlierer der westlichen Ideengeschichte betrachtet werden kann. Einen echten Anti-Intellektualismus jedoch gibt es nicht. Höchstens in einem antikonservativen Diskurs, der von einigen Konservativen übernommen wurde. Konservative, die meiner Meinung nach offensichtlich unter dem Stockholm-Syndrom leiden. Das Festhalten an einem offenkundigen Verlierermodell darf dann wieder aus konservativer Sicht nicht überraschen. Sofern es sich um ein sinnvolles Konzept handeln würde. Quod non, quod certissime non. Die Existenz von Gewinnern und Verlierern der Geschichte und nicht nur von einer Episode der Geschichte setzt nämlich einen einzigen Sinn der Geschichte und somit eine lineare Geschichtsvision voraus. Doch sollte dies nicht das dominante Modell in der konservativen Geschichtsphilosophie sein, die sich eher zwischen zirkulärem, dreiphasigem oder spiralförmigem Geschichtsmodell bewegt. Bei letzterem Modell, und besonders dem zirkulären Geschichtsmodell, ist die Tatsache, dass es die schlechtere Karten hat, höchstens zeitlich und konjunkturell relevant, sagt dies jedoch nichts über dessen grundlegende Wahrheit aus. So im konservativen Geschichtsmodell gibt es überhaupt keine metaphysische Verlierer oder Gewinner. Anders gesagt, die Besonderheit konservativen Denkens ist keineswegs mit einem wohlverstandenen Anspruch auf Konsistenz unvereinbar. Ich meine, für Glaubwürdigkeit ist diese eben Voraussetzung. Geschichte und Praxis des Konservativismus weisen jedoch, wie Rochow und nach ihm auch und vehement Panagiotis Kondylis schmerzhaft klar machten, einige Gegenbeispiele auf. Auch wenn es heute nicht unsere Aufgabe ist, eine inhaltliche Analyse dessen vorzunehmen, was man heute unter dem Begriff Konservativismus präsentiert und versteht, kommen wir nicht daran vorbei, dass eine Reihe in konservativen Kreisen populärer Standpunkte und Diskursformen, gelinde gesagt, nicht selbstverständlich zur konservativen Tradition als Ganze gehören. Zwei Beispiele mögen dies vielleicht verdeutlichen. Die Allianz zwischen Thron und Altar scheint in die konservative oder reaktionäre Tradition derart gekennzeichnet zu sein, dass sie auch eine ihrer mehr populären und mehr treffenden Karikaturen sein könnte. Doch wird heute im Namen des oder eines gewissen Konservativismus oft ein Loblied gesungen auf einen ausgesprochenen, ausgeprägten Säkularismus. Aus Gründen, die meiner Meinung nach sowohl mit den aktuellen gesellschaftlichen Problemen als auch mit politischer Opportunität zu tun haben. Im Lichte unserer Konsistenzprüfung ist diese Feststellung zumindest wenig bequem. Lässt sich das multidimensionale Weltbild des Konservatismus mit einem Diskurs vereinbaren, der die gesellschaftliche Relevanz einer so wichtigen Dimension des menschlichen Daseins wie Religion auf ein Minimum reduzieren will, scheint mir nicht einfach. Vielleicht noch aussagekräftiger ist das Beispiel des veränderten Diskurses über die Rolle der Eliten in der Gesellschaft. Klar, in der Geschichte der konservativen Diskurs gibt es zahlreiche Beispiele für Kritik an konkreten Machthabern und Regenten. In der Regel aber gingen sie mit einer Einschätzung der kritisierten Elite als falsche Elite einher, die nicht dem konservativen Elitebegriff oder genauer gesagt einer konservativen Vision der Berufung als Elite entsprechen. Die kritisierte Elite war nicht Eliten und deshalb der Feind, aber waren nicht imstande, ihre Berufung als Elite wahrzumachen. Und deshalb gab es ein Problem. Heute hat der konservative Diskurs zur Elite grundlegend die Richtung geändert. Und Begriffe wie Wisdom of the Crowds, nicht zufällig in Englisch, oder Plädoyers für Bürgerinitiativen und Referenden machen die Runde und sind besonders populär in konservativen Kreisen. Noch einmal, sowohl ein Diskurs, der hohe Anforderungen an eine Elite stellt, also kritisch mit dieser Elite umgeht, als auch ein Diskurs, der den Elitegedanken zurückweist, lässt sich begründen. Das sind ehrhafte Diskurse in gesellschaftlicher Debatte. Allein lässt sich Letzteres, ebenso wie eine Haltung, die per Definition hinter den bestehenden Eliten herläuft, besonders schwer als Anwendung der einschlägigen konservativen Tradition darstellen. Selbst ein Idol des praktischen Konservatismus wie Franz Josef Strauß merkte bereits an, dass sich die Gemeinsamkeiten eines Konservativen von 1880 und von 1980 nicht so leicht feststellen lassen. Doch Strauß schien das nicht als ein Problem zu sehen, im Gegenteil. Für den Gewinn und den Erhalt der Macht ist dies aus pragmatischer Sicht zweifellos so, zumindest kurz- und mittelfristig. Der unmittelbare Erfolg oder zumindest die Hoffnung auf einen solchen, der mit einer nahezu grenzenlosen Flexibilität einhergeht, liegt zumindest partiell dem konservativen Kultus des Pragmatismus und des Abweisens von Doktrin und Ideologie zugrunde. Langfristig ist der Preis für eine solche Haltung jedoch sehr hoch. Man kann sich immer schwer auf, lass uns sagen, Edmund Burke berufen und anschließend alle politischen Ziele, für die Burke je eingetreten ist, als derart zeitgebunden abtun, dass sie keinerlei Relevanz mehr haben. Es versteht sich auch nicht von selbst, ein glühendes Plädoyer für Tradition, Kontinuität und Sinn für das Langfristige zu halten, um anschließend feststellen zu müssen, dass jenes Langfristige doch eher kurz ausfällt. Weniger als ein Jahrhundert in der Perspektive von Franz Josef Strauß und für die geschickt bewusstesten Konservativen oft noch nicht einmal 250 Jahre, der Zeitraum, der uns von der Französischen Revolution trennt. Auch wenn es aus konjunkturellen Gründen bisweilen nicht opportun scheinen mag, allzu sehr auf das Verhältnis aktueller konservativer Sturzseufzer zur Analyse einzugehen, die der eine oder andere Vordenker der konservativen Tradition anstellte, so ist die konsequente Einnahme einer solchen Haltung für die interne Kohärenz des konservativen Denkens und letztendlich auch für die Glaubwürdigkeit dieser Denkrichtung oft fatal. Vergleichbar ist die sehr menschliche, aber etwas weniger konservative Neigung, die eigene Erfahrung zu einer historisch maßgeblichen Dimension zu vergrößern. Entwicklungen, die sich im Leben einer Person oder im Leben der vorherigen Generation abgespielt haben, erhalten so, relativ betrachtet, eine größere Bedeutung als an sich ebenso relevante Tatsachen oder Entwicklungen, die aber das Pech hatten, etwas früher in der Geschichte stattzufinden. Diese Perspektivenvermischung führt dazu, dass Menschen oft felsenfest überzeugt sind, eine Zeit des Umbruchs zu erleben und Zeugen immer schnellerer Veränderungen zu sein, eine wahrliche Beschleunigung der Geschichte. Dieses Konzept wird ausgearbeitet vom französischen Historiker Daniel Halévy, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ein sehr populäres Essay geschrieben hat, Essay sur l'accélération de l'histoire. Und eigentlich schreibt der Halifi, was sehr viele Menschen heute als ganz natürlich erfahren. Es ist, ach ja, kaum etwas geschehen im Mittelalter. Es hat ein bisschen Evolution gegeben im 19. Jahrhundert, aber eigentlich erleben wir die wirkliche Evolution. Meine lieben Damen und Herren, meine Großmutter meinte gar das Gleiche und ihre Großmutter auch und so weiter und so weiter. Wir können ja nicht alle eine Beschleunigung der Geschichte mitmachen. Logischerweise wird dann die Bedeutung weiter zurückliegender Geschichtsereignisse als weniger relevant betrachtet. Und es kommt zu einer Fixierung auf die eigene Zeit oder die jüngste Vergangenheit, die begrifflich aber den Grundlagen konservativen Denkens widerspricht, jedoch durchaus gängig ist für Menschen, die sich auf ein solches konservatives Denken berufen. Wieso sollte man konservativ sein, als es doch immer nur Änderungen gibt und immer schneller? Der real existierende Konservativismus war oft, vielleicht zu oft, ein Phänomen der Verzögerung, eine Bewegung derer, die mehr Zeit brauchten, um sich an die Entwicklung anzupassen. Auch dies ist keine ideale Grundlage, um Vertrauen und langfristiger Vertrauen zu gewinnen. Im Gegensatz zu dem, was manchmal behauptet wird, ist dieses Phänomen nicht kennzeichnet für eine mehr oder weniger aktuelle Krise des Konservativismus, sondern eher die Illustration der Schwierigkeit, eine konservative Lebensanschauung zu schaffen, die gleichzeitig konsistent und authentisch ist. Dass bereits Gerd Klaus Kaltenbrunner seinerzeit über den schwierigen Konservativismus sprach, ist so gesehen absolut kein Zufall. Bereits im 19. Jahrhundert führten Erwägungen der politischen Opportunität dazu, dass die Argumente von Metternich und dem Brüdern Gerlach völlig in Vergessenheit gerieten und unter der hier anwesenden Fürst Bismarck und anderen eine Allianz zwischen der konservativen Mehrheitsmeinung und dem Nationalismus entstand, dieser Globalismus der 19. Jahrhundert. Genau wie der Globalismus von heute vorgeworfen wird, zu Recht oder zu Unrecht, darum geht es heute nicht, jene natürliche Gemeinschaft des Nationalstaates niederzumachen, machte jener Nationalstaat, insbesondere in der zweiten Hälfte der 19. Jahrhunderts, überlieferte Traditionen lokaler, standesgebundener, religiöser oder familiärer Art nieder. Vom Hand her wurde applaudiert von Menschen, die eine Vergangenheit in konservativen Bewegung hatten und ehrlich davon überzeugt waren, dass sie nicht den unerbittlichen Fortschritt, sondern eine Form der Tradition unterstützten. Von sich selbst und von anderen unbemerkt hatten sie die Grenze zwischen Konservatismus, spezifischen Konservativismus, und allgemeiner bürgerlicher Politik dann überschritten. Es war nicht das erste Mal, dass so etwas geschah und auch nicht das letzte Mal. Eine entscheidende Form für diese und vergleichbare Entwicklungen war oft eine Form der kollektiven Angst. Angst, ob diese nun existenziell oder zufällig ist, ist ein zutiefst menschliches Gefühl und verdient in diesem Sinne mehr als eine Form des Mitempfindens und Relativierung. Wie andere grundlegende Eigenschaften des Menschen ist Angst in Verbindung mit speziellen anderen Gefühlen und Überzeugungen jedoch ein gefährlicher Beschleuniger eines destruktiven, unvernünftigen Verhaltens. Dies gilt insbesondere, wenn Angst mit einem Gefühl von Dringlichkeit kombiniert ist und vor allem mit der oft falschen Überzeugung, dass man die Ursache der Angst selbst ausräumen kann. Die sogenannte Kampf- oder Fluchtreaktion kann dann eine geeignete Antwort auf direkte Formen der Bedrohung, wie zum Beispiel dem unerwarteten Zusammentreffen mit einem wilden Tier sein. Sie eignet sich jedoch selten als Reaktion auf komplexe gesellschaftliche Entwicklungen. Umso weniger, als sie keinen Raum für eine sorgfältige Analyse der echten oder vermeintlichen Gefahr bietet. In diesem Sinne ist diese Kampf- oder Fluchtreaktion und die Angst eine ausgezeichnete Gelegenheit für einen erkenntnistheoretischen Fallstrick, der speziell für die konservative Denkart relevant und gefährlich ist. Die menschliche Wahrnehmung stützt sich im Wesentlichen auf die Identifizierung von Unterschieden. Der französische Journalist und Gelegenheitsmaler, und Sie werden verstehen, warum er Gelegenheitsmaler war, Alphonse Allais, hat dies mit seinem Gemälde Tomatenernte apoplektischer Kardinäle an den Ufern des Roten Meeres aus dem Jahr 1884 sehr spitzfindig illustriert. Es ist ein monochrom Rotenbild, die Tomatenernte apoplektischer Kardinäle an den Ufern des Roten Meeres, auf dem alle Farben so gleich sind, dass kein Unterschied, soll es einen gegeben haben, mehr erkennbar ist. Scherz beiseite, dieses Gesetz der Erkenntnistheorie gilt auch für unseren Umgang mit der Kontinuität der Zeit und der Veränderung im Laufe der Zeit. Wenn ein Hase still auf der Wiese sitzt, ist er zwar da, aber wir bemerken ihn erst, wenn er sich bewegt und schnell von einer Seite der Wiese auf die andere hoppelt. Die Veränderung macht uns die Stabilität davor und danach bewusst. Kontinuität bleibt deshalb oft unter dem Radar. Ein ganz einfaches Beispiel kann dies sehr schön illustrieren. Es ist vielleicht ein idiotes Beispiel, aber gut. Eine Dame aus meinem Bekanntenkreis, die inzwischen leider gestorben ist, die Ende des 20. Jahrhunderts im hohen Alter verstarb, erzählte mir mal, dass sie als Kind noch eine Hausangestellte jeden Tag beten hörte: Herr, erlöse uns von den Normannen. Und das handelte sich nicht um Herr Gutschall, das mag da gleich sein. Vielleicht war das arme Mädchen sehr ängstlich und hatte sie mal gehört von Normannen? Oder wusste sie nicht so recht, wer diese Leute waren? Vielleicht war dieses Gebet ihren Großeltern ganz unbekannt, aber Fakt ist, dass sie es für sinnvoll hielt, sich auf eine historische Realität zu beziehen, die 1000 Jahre zurücklag. Auch im Umfeld der politischen Institutionen hören wir oft den Aufschrei auf recht verwunderter Progressive, die sich nicht vorstellen können, dass es mehr als 100 Jahre alte Gesetze gibt, die immer noch angewandt werden. Das ist doch unmöglich, 100 Jahre alt. Wenn diese Leute erst wüssten, sage es bitte nicht, wie viele relevante Details des politischen Instrumentariums nicht ein, sondern viele Jahrhunderte alt sind oder sogar von vor Aufklärung und Revolution stammen. Denken wir zum Beispiel an der Gewaltenteilung und der Grundsatz der Checks and Balances, der unverkennbar zurückgeht auf das Regiment Mixtum, der schon bei Polybius im 2. Jahrhundert vor Christus bestand. Ein Klassiker par excellence des konservativen Denkens. Und gibt es, meine Damen und Herren, auch nicht eine auffällige Übereinstimmung zwischen der Art, wie die politischen Parteien einer parlamentarischen Demokratie arbeiten und die traditionelle Abstimmung nach Ständen der alten Ständeversammlungen? Die Diskretion der Kontinuität ist meiner Meinung nach entscheidend für unseren Umgang mit der Geschichte. Wir sehen eine Veränderung und sind deshalb geneigt, sie im Verhältnis zur doch ebenso realen Kontinuität zu überschätzen. Wem die Kontinuität am Herzen liegt und wer dies aus dem Auge verliert, tendiert leicht zu Pessimismus. Kann man denn redlich nach Stabilität und Erhalt streben, wenn es überall Veränderung und Diskontinuität gibt? Aus dieser Perspektive entartet authentischer Konservativismus schnell zum Zweifel an den Erfolgsaussichten der eigenen Überzeugung und birgt die Gefahr einer Katastrophenpolitik und verzweifelter Allianzen mit Personen und Strömungen, die die konservativen Grundüberzeugungen nicht teilen oder ihnen gar feindlich gesinnt sind. Dann kann die Frage aufgeworfen werden, ob ein Großteil der Krise des konservativen Denkens und insbesondere die wiederholte Untreue kleinerer oder größerer Gruppen von Konservativen gegen die Grundwerte ihrer Überzeugung nicht davon herrührt, dass man zu wenig und nicht zu viel in die Vergangenheit zurückblickt. Eine fehlende langfristige Perspektive bewirkt eine atavistische Form der Kurzsichtigkeit, die einem konsistenten Konservativismus grundsätzlich im Wege steht. Vielleicht müsse ich das konservative Denken mehr noch als andere politische Strömungen selbst in Frage stellen. Wer Sicherheit bezüglich der Kontinuitätsfrage haben möchte, kann sich nicht den Luxus erlauben, nicht in regelmäßigen Abständen einen Faktencheck durchzuführen. Nicht nur der Fakten, der unmittelbar vorhanden sind, sondern auch der faktischen Gegebenheiten, die nur mit einiger Anstrengung zum Vorschein gebracht werden können. Die Feststellung der Hartnäckigkeit des Weiterbestehens, ob es über den Normannen oder über die Abstufung nach Ständen geht, ist jedoch von dem Gedanken zu unterscheiden, Kontinuität sei im Gegensatz zur Veränderung natürlich. Letztere Überzeugung taucht regelmäßig in konservativen Kreisen auf. Der Konservatismus sollte den Erhalt einer Art Naturzustand anstreben, der im Laufe der Zeit durch unerwünschte Entwicklungen korrumpiert wurde. Back to the roots, sagen uns amerikanische Freunde dann. Das erklärt die verkrampften Reaktionen einiger Konservativer auf die Theorie der erfundenen Tradition, die darauf verweist, dass mehr als eine Tradition, die als Jahrhunderte alt präsentiert wird, in ihrer heutigen Form jünger ist als gedacht. Übrigens verraten solche Reaktionen zugleich, inwieweit sich selbsternannte Konservative in die Argumentation ihrer, in diesem Fall marxistischer, wie Erich Hobsbawm, Gegner einspannen lassen. Eine sinnvolle Alternative, die vor allem zeigt, dass das Argument als relevant erachtet wird, könnte so aussehen, dass man die faktische Korrektur des historischen Bildes interessiert zur Kenntnis nimmt und sofort feindselig darauf verweist, dass das Entstehen derartiger Irrtümer zumindest zeigt, dass das Argument des hohen Alters von Traditionen bis vor ganz kurzer Zeit und selbst bis heute von vielen Menschen als relevant erachtet wird. Nicht welche Traditionen erfunden wurden und wie sie erfunden wurden, ist die entscheidende Frage, sondern warum die Menschen Traditionen immer wieder eine längere Geschichte zuschreiben möchten, als faktisch möglich ist. Doch das ist eine ganz andere Geschichte. Grundsätzlich betrachtet entspricht diese Vision eine falsch verstandene Naturrechtstheorie, bei der dem Naturrecht ein Maß an Selbstverständlichkeit und vor allem Unvermeidlichkeit zugesprochen wird, das eher in einen naturwissenschaftlich geprägten Diskurs als in ein Schema von Recht und Moralität gehört. Wenn das Naturrechtsdenken schon einen Imperativ der Kontinuität erwähnt, dann weil diese Kontinuität entscheidend bedroht ist und von Natur aus unter Druck steht. Der Konservativismus ist in diesem Sinne ein Kulturphänomen par excellence und kein Naturphänomen. Charles Maurras, der französische Autor, dessen Konservatismus fragwürdig sein mag, der jedoch wie kein anderer das konservative Vokabular zu verwenden wusste, formulierte das so: Naviguer et conduire au port, durer et faire durer, voilà des miracles. Zu fahren und zum Hafen zu führen, zu dauern und dauern zu lassen, das ist richtig Wunder. Selbst nach erkenntnistheoretischer Korrektur und unabhängig von der Frage der Einschätzung als Verfall und als Fortschritt ist das Leben des Menschen von Veränderung geprägt. Die Veränderung aufzuhalten, abzumildern oder gar zu kanalisieren bedeutet, der Natur Gewalt anzutun, was der Definition von Kultur entspricht. Schon Edmund Burke sagte: Art is man's nature. Die Natur des Menschen ist die Kunst, ist Kultur, nicht Natur selbst. Das faustische Verweile doch, du bist so schön, steht deshalb auch im Widerspruch zu einer Lebenseinstellung, die eine möglichst enge Anlehnung des menschlichen Verhaltens an die Natur anstrebt, was übrigens auch gleich die Voraussetzungen für die Möglichkeit eines biologistisch inspirierten Konservativismus weitgehend einschränkt. Eine andere Folge dieser Feststellung ist, dass man den oft vorgebrachten Zusammenhang zwischen einer authentischen konservativen Einstellung und einer gewissen Passivität oder umgekehrt die Unvereinbarkeit von authentischem Konservativismus und Aktivismus hinterfragen kann. Ganz sicher hatten viele Formen des Aktivismus, die unter konservativer Flagge segelten und leider bis heute segeln, letztendlich im Grunde wenig mit dem in Anspruch genommenen konservativen Gedankengut zu tun. Ebenso wahr ist, dass diverse Formen des Aktivismus und insbesondere dessen jüngste und erfolgreichste stilistisch der Botschaft des authentischen Konservativismus widersprechen. Und wenn ich nicht ganz klar bin, schauen Sie mal Facebook oder so etwas an, was dort im Namen eines gewissen Konservatismus gesagt und geschrieben wird. Ob dies für die Schlussfolgerung ausreicht, die Grundhaltung der Konservativismus müsse per Definition eine eher hoffnungsvolle Form der Untätigkeit sein, kann man jedoch bezweifeln. Aktivismus und Sprunghaftigkeit sind nämlich keine Synonyme und auch die geduldige Deichpflege ist eine Form von Aktivität und zwar eine ganz konservative. Ebenso wenig sollte die aktive Interpretation einer konservativen Lebensanschauung einen gesunden Sinn für Relativität bezüglich der Effektivität der durchgeführten Aktionen im Wege stehen. In diesem Sinne kann Wilhelm von Oraniens Lieblingsspruch «Point ne besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer» oder auf klar Deutsch «Es ist nicht nötig zu hoffen, um etwas zu unternehmen und es ist auch nicht nötig, erfolgreich zu sein, um durchzuhalten» das machen wir jeden Tag doch, auch im konservativen Sinne verstanden werden. Solange es in ein umfassenderes konservatives Weltbild eingebettet ist, und nicht als romantischer Mythos des tragischen Helden interpretiert wird. Ein gesunder Sinn für Relativität scheint im Übrigen, und das klingt vielleicht paradox, typisch für das konservative Denken zu sein. Zumindest, wenn wir auch dem Adjektiv gesunde gerecht werden wollen. Nach Michael Oakeshott hat die skeptische Variante des Konservativismus im Sinne einer Vorsichtsphilosophie breite Anerkennung erfahren, aber es gibt auch eine ältere Denkart, die mindestens im gleichen Maße die Grundlage eines konservativen Relativitätsdenkens bildet. Für einen oberflächlichen Beobachter der Konservativismus scheint diese Denkweise durch Sinn für Hierarchie, diese konservative Denkweise, durch Sinn für Hierarchie gekennzeichnet zu sein. Das ist nicht falsch, aber ist eigentlich nicht mehr als ein Epiphänomen, das sich aus der konservativen Ablehnung jedes Reduktionismus ergibt. Die natürliche und sicher menschliche Wirklichkeit hat mehrere Dimensionen, von denen jede ihre Legitimation hat und die sich weder für wasserdichte Unterscheidungen noch für unverrückbare Rangordnungen eignen. So wenig wie der Mensch auf ein politisches Wesen zu reduzieren lässt, Ist er ein rein ökonomisches Wesen oder allein durch die Biologie bestimmt? Jede dieser Dimensionen interagiert mit den anderen und der Mensch ist nur eine Synthese dieser Dimensionen. Und hier und nicht anderswo entsteht endgültig das Spannungsfeld zwischen Konservativismus und Gleichheitsdenken. Wie Stefan Breuer zu Recht anmerkte, ist das Überspitzen der Ungleichheitsdenken ein Krisenphänomen des Konservatismus, das sich eigentlich als unvereinbar mit dem Erhalt der Kontinuität im konservativen Gedankengut erwiesen hat. Das ist auch nachvollziehbar, weil Gleichheit und Ungleichheit in selben Maße an Relevanz verlieren, wenn kein einheitlicher Maßstab mehr vorhanden ist, mit dem Gleichheit oder Ungleichheit gemessen wird. In der Praxis wird dies durch die gängige Deutung von Gleichheit und Ungleichheit anhand rein wirtschaftlicher Kriterien illustriert. Ebenso wenig wie sich die konservative Tradition in einem ökonomischen Reduktionismus wiederfinden kann, eignet sie sich zur reflexartigen Verteidigung ökonomischer Machtpositionen. Eine Selbstdefinition von Konservativismus als Gedankengut, das gute Recht der Besitzenden unterstützt, unterminiert sich selbst, also nicht nur praktisch im Lichte der Opportunität, sondern auch prinzipiell. Oben bleiben ist für Konservative und wenigstens für Reaktionäre keine Frage nach persönlicher oder kollektiver Wohlstand, sondern die anthropologische Herausforderung, nicht mitzuarbeiten an der Dekadenz, der fast unvermeidliche Rückgang von Menschen und Kollektivitäten. Jedoch war der Diskurs, der Besitz als gemeinsamer Grund von konservativen Interessen sah, im 19. und 20. Jahrhundert und eigentlich auch bis heute öffentlich oder oft diskret und besonders im praktischen Konservativismus dominant. Das ist leider nicht das einzige Beispiel für einen Diskurs, der Erfolg hatte, bei näherem Hinsehen jedoch unvereinbar mit dem polyzentrischen Denken war, das dem Konservativismus eigen ist. Das Bewusstsein für die Bedeutung und die Unvermeidlichkeit der Elitenbildung bewirkte die Popularität der Metapher der Pyramide als Gesellschaftsmodell. Doch Denken more geometrico führt unweigerlich zur Verformung des konservativen Gedankenguts. Und das ist mit der Pyramide, der ein einziges, leicht zu findendes Zentrum hat, nicht anders. Subtiler ist die Metapher der konzentrischen Kreise, die sicher mehr Variation tolerieren, von ihrer Art her jedoch auch nur ein Zentrum haben können. Andernfalls waren die Kreise nicht konzentrisch. Aktueller, doch grundsätzlich nicht weniger relevant, ist die Art, in der die Debatte zur Rechtsprechung der religiösen Gerichte in Sachen Familienrecht bei Menschen mit Migrationshintergrund geführt wird. Wer die Geschichte des konservativen Denkens kennt, sollte annehmen, dass grundsätzlich ein Wohlwollen gegenüber Formen des Rechtspluralismus bestünde. Der Konservativismus setzte sich jahrhundertelang dafür ein, dass das eigene Recht und die Privilegien dieser Bevölkerungsgruppen, diverser Bevölkerungsgruppen ihren Platz erhielten oder behielten. Wichtiger als sich selbst ein Rechtssystem zu geben, als Autonomie, war für Konservative die Ideonomie, die Eigenheit des Rechts. Der moderne Staat setzte dem das Primat oder gar das Monopol der staatlichen Rechtsbildung gegenüber, unter dem Protest der Konservativen vieler Generationen. So ist es auch verblüffend, heutzutage in konservativen Kreisen glühende Rede zur Verfechtung des staatlichen Rechtsmonopols und zur Absage an jegliche Form von Rechtspluralismus zu hören. Es steht einem jeden frei, das ist klar, sich über die Existenz und die Praxis von religiösen Gerichten zu ärgern. Aber da muss man auch den Mut haben, die Debatte auf die richtige Ebene zu führen. Gerade weil der Streit um Rechtspluralismus im Lauf der Jahrhunderte so prägend für das konservative Denken war, wird im umgekehrten Fall eine Grenze überschritten, die es unmöglich macht, sich in diesem Fall aus dem Konservativismus zu berufen und gleichzeitig glaubwürdig zu bleiben. Lass mal klar sein, es handelt sich nicht darum, jede Wirkung, jede Praxis von religiösen Gerichten zu akzeptieren, aber religiöse Gerichte abweisen, weil sie im Gegensatz zum Rechtsmonopol des Staates sind, ist eine nicht sehr konservative oder wenigstens langfristig wenig konservative Theorie. Über Staat, Religion, Konservativismus und deren Verhältnis zueinander lässt sich noch mehr sagen. Weder historisch noch grundsätzlich finden sich viele Gemeinsamkeiten von Konservativismus und theoretischen Strömungen jeglicher Art, die sich oft in millenaristischen und revolutionären Fahrwasser zu Hause fühlten. Pflichtlektüre dazu ist selbstverständlich Erik Voeglins Werk und vor allem das Volk Gottes. Andererseits widerstrebt dem multidimensionalen Denken des Konservativismus die allzu mechanischen Unterscheidung zwischen Politik und Religion. Eine vergessene Dimension ist in diesem Kontext die konservative, die breit konservative und nicht nur reaktionäre Kritik an der Säkularisierung des Staates. Allerdings nicht in der Bedeutung, die ihr meist beigemessen wird. Vor allem in der Anfangsphase implizierte der Konflikt zwischen dem modernen Staat und der Religion nicht so sehr die Ablehnung einer Reihe religiös geprägter Konzepte, sondern vielmehr deren Umsetzung in einer bürgerlichen politischen Ordnung. Alle Staatsgewalten, die mit dem modernen Ansatz zwar unterscheiden und eben getrennt werden können, aber lediglich auf der Grundlage einer einzigen politischen Legitimierung. Alle Staatsgewalten hatten nicht zufällig die Form einer Triaspolitiker, so wie auch der Gott des Christentums in seiner Dreifaltigkeit präsentiert wird. Noch entscheidender ist meiner Meinung nach die Übertragung der Idee des Allmacht, des Jenseits an Diesseits. Wenn der Staat nach Jean Baudin tatsächlich souverän ist, wird er zum irdischen Gottheit, der der unzähligen Attributen des Allmächtigen eine in gewisser Weise beängstigende Nähe hinzufügt. Es ist verblüffend, dass nicht Baudin, sondern Rousseau und später Marx es in der konservativen Dämonologie zu den schwarzen Schafen par excellence gebracht haben. Baudins Anteil an der Marginalisierung des konservativen Pluralitätsdenkens war nämlich deutlich größer als der der beiden anderen genannten Herren zusammen. War es vielleicht der bekannte Mechanismus des »Na, ich kann's nicht verhindern, also gehe ich's an«, der Baudins Theorien in konservativen Kreisen ein diskretes Existenzrecht bescherte? War es vielleicht, weil die Institutionen in Frankreich, die von der Revolution 1789 zu Fall gebracht worden waren, selbst schon die Färbung des Baudinschen Souveränitätsdenkens angenommen hatten? Wer soll sagen? Aber abgesehen von einigen merkwürdigen konservativen Anarchisten, ich weiß nicht, ob die hier heute Abend vertreten sind, vielleicht auch, schien niemand ein Problem mit dem Souveränitätsbegriff als solchem zu haben. Und die konservative Meinung beteiligte sich begeistert an der Diskussion darüber, bei wem die Souveränität nun liegen und wer sie ausüben soll. Diejenigen, die wie Edmund Burke anmerken, dass das Problem mit der Souveränität des Volkes nicht das Volk ist, sondern die Souveränität, waren und sind in der Minderheit. Die niederländischen Antirevolutionäre stützen sich bei ihrer Vision der Gesellschaft auf den Begriff Souveränität im eigenen Kreis, was sich wie eine Rücknahme des Souveränitätsbegriffs zum Vorteil des gläubigen Teils des Bevölkerungs oder zu gewissen Teilen der Bevölkerung anhört. Aber auch hier war das eine Debatte über die Frage, wer die Souveränität ausüben sollte. Der Vergleich mit den heutigen EU-kritischen Stimmen und der EU-Debatte ist zutreffend. Nicht der Souveränitätsbegriff als solcher, sondern deren Ausübung steht zur Diskussion. Meine Damen und Herren, Baudin kann beruhigt schlafen. Er schläft schon 500 Jahre, er kann weiter schlafen. Wie bei der Diskussion über die konservative Haltung zu gesellschaftlichen Eliten, ist es im Übrigen gerade die kritische Einstellung zur Macht, die es dem konservativen Denken ermöglicht, hohe Anforderungen an dessen Ausübung zu stellen. Sie ist Baudins Säkularisierung gegenüber abgeneigt und hält fest an einer Kombination von Allmacht und Allgüte, wissend, dass diese Kombination nicht von dieser Welt ist. Gerade das Ernstnehmen der Macht bewirkt, dass sie in der konservativen Tradition nicht als unschuldiges Spielzeug, sondern als Tremendum et Fascinosum, ein zugleich anziehendes und abschreckendes Geheimnis betrachtet wird. In diesem Sinne passt Lord Actons bekannter Ausspruch zur Macht, die korrumpiert, nicht ganz in der konservativen Tradition, sondern eher in einen bewahrend liberalen Diskurs im Sinne Tocquevilles. In der konservativen Vision ist nämlich nicht die Macht selbst, sondern den Umgang des Menschen mit ihr die Ursache der großen Probleme, die jede Art von Machtausübung leider impliziert. Meine Damen und Herren, eine der besten Beschäftigungen, um die konservative Weltanschauung konkret zu illustrieren, scheint mir das Spazierengehen. Als Metapher für das Leben hat die Reise, die Pilgerfahrt, der Spaziergang eine gute und lange Tradition, und ich sehe auch heute keinen Grund, davon abzukommen, und danke die Herren Taxifahrer, die mir heute Morgen von Flughafen Tegel zu einem kurzen Spaziergang gezwungen haben. Wer öfter spazieren geht, wird erkennen, dass nur wenigen ein sehr komplett unfehlbarer Orientierungssinn gegeben ist. Und Ehrlichkeit und Bescheidenheit verlangen uns das Eingeständnis ab, dass auch wir uns schon einmal getäuscht haben und einem Irrweg gefolgt sind. Das kann dem Einzelnen passieren, aber auch eine ganze Gruppe. Das kann der einzelne Konservative passieren und auch der Konservatismus als Ganze. Aber mit solchen Irrwegen kann man unterschiedlich umgehen. Manchmal hat man Glück und der Irrweg eröffnet neue Perspektiven und führt letztendlich zum ursprünglichen Ziel oder gar zu einer besseren Alternative. Ist das nicht so, bleiben noch zwei Möglichkeiten. Die erste ist besonders menschlich, vielleicht eben allzu menschlich, und setzt Starrsinn voraus. Wir drücken uns möglichst lange vor der Umkehr, um unseren eigenen Irrtum nicht einzugestehen und in der vagen Hoffnung doch noch richtig zu sein. Die zweite wird meist aufgeschoben, erweist sich jedoch als unvermeidlich und führt dazu, dass man umkehrt und den gekommenen Weg zurückgeht. Wenn wir, wohlgemut oder notgedrungen, diese letztere Lösung wählen, heißt das natürlich nicht, dass wir mit dem falschen Weg keine Zeit verbracht haben. Und es schließt auch nicht aus, dass wir interessante Erfahrungen gemacht haben. Diese Feststellungen halten uns jedoch nicht davon ab, umzukehren. Die Metapher des Spaziergangs lehrt uns, dass die Volksweisheit, man könne die Geschichte nicht zurückdrehen, mit einer gewissen Vorsicht zu genießen ist. Zeitlich ist das natürlich richtig. Doch der unerbittliche Lauf der Geschichte ist als solche kein Hindernis, um zurückzublicken und neue Entscheidungen zu treffen, die möglicherweise von früheren Entscheidungen abweichen und diese vielleicht sogar widersprechen. Die Einbahnstraße mag eine Realität sein, sie ist kein Schicksal. Was für die große Geschichte gilt, kann auch auf die kleine angewandt werden. Und die Lehren, die wir bezüglich der allgemeinen Entwicklung der Gesellschaft aus der Vergangenheit ziehen können, sind auch für die spezifische Evolution des konservativen Denkens relevant. Manchmal scheint das Gefühl des Einbahnstraße im Konservativismus noch größer zu sein, als ohnehin schon üblich. Gerade wer sich konservativ nennt, muss immer wieder bereit sein, von Zeit zu Zeit zurückzublicken und zu prüfen, ob der zurückgelegte Weg der richtige war. Dass das nicht immer so ist, haben wir bereits erläutert anhand Vorbilder aus dem real existierenden Konservativismus. Das sagt auch etwas über den Umgang vieler Konservativer mit Geschichte. Diese, muss ich als Historiker sagen, so noble wie nützliche Wissenschaft, ist, wie wir zu Beginn dieses Vortrags bereits sagten, die Quelle jeder Form der Erkenntnis. Das macht sie jedoch noch nicht zur Quelle jeder Normativität. Und im Gegensatz zu dem, was oft angenommen wird, ist die Tendenz, die Geschichte als Norm der Normativität zu sehen, im Konservativismus eher jüngeren Datums. Man kann sich fragen, ob der Wandel der Geschichte von einer Wundertüte der Realitäten zur ethisch-politischen Autorität vereinbar ist mit dem Unterschied zwischen Sein und Sollen. Ciceros Wort zur Geschichte als Magistra Vitae eignet sich auf jeden Fall für beide Interpretationen. Magistra im Sinne der Brunnen der Erkenntnis oder der Quelle der Normativität. Für mich ist die erste die richtige. Wird dem historisch Gewachsenen eine Form von moralischen Autorität zugestanden, so bewirkt dies eine Form von übertriebene Gegenwartsbezogenheit, die nun schwer mit den Grundsätzen des Konservativismus zu vereinbaren ist. Er passt sie ausgezeichnet zu einer Reihe seiner Krisenphänomene, wie zum Beispiel der oberskizzierte Form von Kurzsichtigkeit oder der Kultus der immer schnelleren Geschichte. Das ist eigentlich eine Form von, man würde auf Pseudolateinisch sagen, Hodiezentrismus. Das, was heute geschieht, steht im Herzen und nicht nur unserer Erfahrung, aber auch der Wahrheit. Der Spaziergang des Konservativen ist demnach nie ein starres, automatisches Weitermarschieren. sondern das Vertrauen in die Relevanz früherer Erfahrungen beim Entdecken neuer Landschaften. Ein Konservativismus, der auf eigenen Beinen stehen will, übt sich dann auch aktiv in Bescheidenheit und Geduld. Er identifiziert die Tradition und pflegt das Erbe, ohne in ein rein antiquarisches Verhalten zu verfallen. Er trägt sedimentierte Bedeutungsschichten nicht ab, sondern kann diese Schichten deuten und sehen, inwiefern sie dem Kern darunter schaden. Zu meinen, dieser Kern könne von Generation zu Generation weitergegeben werden, ohne irgendeine Veränderung zu erfahren, würde vielleicht von einem zu großen Vertrauen sowohl in das Erbe als auch in Erblasser und Erben zeugen. Vor allem bemüht sich dieser authentische Konservativismus, Tradition in einen Kontext einzubetten, der Relevanz ermöglicht. Das ist etwas ganz anderes als Tradition relevant machen, was man öfter hört und was oft ein Alibi für bewusste, weitreichende Anpassungen dieser Tradition an den flüchtigen Zeitgeist ist. Dies erfolgreich und dauerhaft zu tun, erfordert Momente des Innehaltens. Momente, in denen man zurückblickt und sich umsieht, schaut, ob ein Irrweg eingeschlagen wurde und schaut, wie Kontinuität bedeutungsvoll erhalten werden kann. Im ersten Fall beherzige man den Rat der heiligen Remigius am König Chlodwig und wähle eine ganz andere Richtung als vorher, wohl wissend, dass auch dieser Weg nicht ganz neu sein kann. Mitis depona colla sicamber, adora quod incendisti, incende quod adorasti. Beuge das Haupt, sicamber, anbete, was du verbrennt hast, und verbrenne, was du anbetet hast. Das Ärgerliche mit Irrwege ist jedoch, dass man nie vorher weiß, ob ein Weg ein Irrweg ist oder nicht. Ein Holzweg kann ein solcher Irrweg sein, aber er kann auch eine Abkürzung zum Ziel sein. Es geht also nicht darum, Irrwege aufzulisten, sondern zurückzuschauen. Immer wieder aufs Neue zurückzuschauen. Dixi, herzlichen Dank.